Herzlich willkommen, die Marketing Masterminds. Mit Andreas Pfeiffer, unserem Heldenhelfer für Gastgeber, Norbert Schuster, Lead Management Coach und Erfinder der Wasserlochstrategie, und Stefan Ponitz, KI- und Datenexperte. Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los.
Jawohl, jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu den Marketing Mastermind Staffel Nummer 5. Hier hat sich was getan. Wir haben was geändert. Neues Jahr, neues Glück. Wir haben ein bisschen an unserem Format geschraubt. Ihr habt es vielleicht am Cover gesehen. Vielleicht habt ihr es auch an der Musik gehört. Alles neu, und wir werden auch das Format umstellen. Und das wollen wir euch jetzt mal kurz erläutern. Und dann legen wir gleich los. Mit dabei sind natürlich der Andreas Pfeiffer, und auch der Norbert ist mit dabei. Alle drei an Bord. Und ich frage einfach mal in die Runde: Jungs, was machen wir denn neu?
Eigentlich machen wir alles neu. Also ich glaube, geblieben ist nur eins. Wir machen weiterhin Podcast und auch weiterhin Audio-Podcast. Ihr könnt uns hören, ihr könnt uns nicht sehen, und ihr könnt hoffentlich auch weiterhin gute Impulse, neue Perspektiven, Tipps und Tricks, Tool-Vorstellungen und vieles mehr bei uns abholen. Und was sich auch nicht geändert hat, ist, ihr dürft euch wünschen, zu was wir ein bisschen plaudern sollen.
Aber wir machen nichts über Pflegeprodukte und Kosmetik, oder?
Nein, machen wir nicht.
Schade.
Oder doch?
Okay, dann bin ich raus. Du immer mit deinem B2B-Krams.
Naja, unser Themengebiet bleibt ja schon. Wir gießen es ja nur in eine andere Form. Also von daher keine Sorge, wir driften jetzt nicht in irgendwelche absurden Themen ab.
Das stimmt. So, weiterhin steht Stefan.
Ja, nee, was wir uns auf jeden Fall vorgenommen haben: wir wollen weniger plaudern, mehr Infos geben und dafür das Format etwas kürzen. Da grätsche ich jetzt einfach mal rein in die Diskussion.
Ob ja, aber daran halten wir uns natürlich nicht. So, das ist ein hehrer Vorsatz.
Also wir haben uns natürlich Gedanken gemacht. Unser Podcast war ja bisher etwa eine halbe Stunde. Das haben wir nie eingehalten. Meistens waren wir bei 40 oder auch 45 Minuten. Und wir haben uns jetzt strikt vorgenommen, dass wir kürzere Podcasts machen. Wir werden allerdings jetzt in der Folge 1 der Staffel 5 schon mal deutlich davon abweichen, weil wir gesagt haben, wir müssen euch ja kurz erläutern, was wir jetzt tun. Die nächste Folge wird aber dann tatsächlich maximal 20, besser 15 Minuten dauern. Das heißt, wir wollen euch hier ein sehr kurzweiliges Format und auch kurzes Format präsentieren, aber mit sehr, sehr konkreten Informationen. So, Andreas, wie machen wir das?
Also, gleich geblieben ist, dass wir drei hier an den Mikros sind, der Stefan Ponitz, der Norbert Schuster und der Andreas Pfeiffer. Wir stellen uns jedes Mal pro Episode eine Frage. Darauf gibt es Antworten von uns dreien, entweder gleichlautend oder sehr kontrovers, das werden wir sehen, haben wir noch nicht ausprobiert. Und was wir beibehalten haben und was es von uns auch gibt, ist jeweils ein Pick am Ende, also eine Vorstellung einer Info, eines Produkts, eines Tools, einer Webseite, einer philosophischen Idee, je nachdem, was uns so einfällt. Und wenn es gut läuft, passt sie zum Thema, aber sie muss nicht zum Thema passen.
So sieht's aus. Eine Frage, drei Antworten, 15 Minuten Diskussion und Tipps und Tricks rund um das Thema Marketing, Kommunikation und Vertrieb.
Genau. So,
können wir ja jetzt mal in unseren neuen regulären Modus starten, oder?
Ja.
Dann machen wir das.
Herzlich willkommen, die Marketing Masterminds. Mit Andreas Pfeiffer, unserem Heldenhelfer für Gastgeber, Norbert Schuster, Lead Management Coach und Erfinder der Wasserlochstrategie, und Stefan Ponitz, KI- und Datenexperte. Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los.
So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in der Staffel 5, Folge Nummer 1. Eine Frage, drei Antworten, 15 Minuten Diskussion. Und heute haben wir ein Thema, eine Fragestellung, die natürlich unseren Andreas besonders freuen wird. Wir werden uns heute ein bisschen mit dem Thema Positionierung beschäftigen. Wer den Podcast regelmäßig über die letzten fast 10 Jahre gehört hat, der weiß, das haben wir schon das ein oder andere Mal gemacht. Heute die Frage, wie eng muss eine Positionierung für ein kleines und mittelständisches Unternehmen wirklich sein und kann es nicht bedeuten, dass man mit zu hohen Spezialisierung gegebenenfalls unprofitabel wird? Also die Spezialisierungsfalle. Wie klein darf eine Nische sein, in der ich mich positioniere? Das ist unser Thema heute. Über die Frage werden wir uns austauschen. Andreas, komm, dann leg mal los. Du bist ja unser Positionierungsexperte. Wie würdest du denn diese Frage beantworten?
Das stimmt. Vorweggeschickt, das ist die Frage, die sich im Hintergrund mit dem Thema Angst beschäftigt. Nämlich die Angst, wenn ich zu spitz positioniert bin, habe ich nicht genügend Kunden, für die ich arbeiten kann. Und diese Frage kommt in unseren Positionierungsworkshops, aber auch in vielen Seminaren ganz regelmäßig. Und ich glaube, ich bin nicht der einzige Positionierungsberater, das sagen nämlich viele Kolleginnen und Kollegen auch. Und dem geht ein Missverständnis voraus. Das Missverständnis heißt, wenn ich mich auf eine bestimmte Zielgruppe, eine bestimmte Branche, ein bestimmtes Thema spezialisiert habe, dann darf ich nicht mehr für jemand anders arbeiten. Das Gegenteil ist aber der Fall. Bei den Heldenhelfern haben wir uns auf die Gastgeberbranche, insbesondere auf die Gastronomie und Hotellerie spezialisiert. Aber wir schubsen doch niemand von der Bettkante, wenn der jetzt kommt und sagt, ich bin Schreiner, der passt nun beim besten Willen nicht in das Thema Gastgeber rein, aber natürlich kann ich dem helfen, wenn ich Lust habe. Der Unterschied ist, ich gebe kein Werbegeld dafür aus. Das heißt, wenn der Schreiner kommt und fragt, dann kann er bedient werden, aber ich habe keine Akquisebemühungen dafür gehabt. Alle anderen, die in die Zielgruppe der Gastgeber gehören, die nehmen wir natürlich gerne auf, sofern es jetzt auch menschlich passt. Aber das hat erstmal nichts mit der Positionierung zu tun. Es hat aber was mit Wunschkundenprofilen zu tun. Und ich glaube, jetzt wird klar, es ist keine Einschränkung oder es gibt Kunden bei mir, die sagen, ich fühle mich da wie in so einem Gefängnis, weil ich da nicht mehr rauskomme. Das ist überhaupt nicht so. Mein Credo deshalb, stellt euch nach außen spitz und nicht zu spitz, sondern klar auf, dass man weiß, um was geht es da und bleibt flexibel im Inneren. Das ist eigentlich so das in Kurzform, was ich mal in die Runde werfen will.
Das erlebe ich genauso, Andreas, weil bei mir ist ja auch immer die Frage, wenn wir über Bayer-Persona reden, du hast ja schon das Stichwort Wunschkundenprofil in den Mund genommen. Wenn wir über Bayer-Persona reden und ich sage, okay, was wäre denn euer idealer Interessent, euer idealer Wunschkunde? Und dann kommt oftmals auch die Antwort, alle, jeder. Und ich finde es witzig, weil, wie gesagt, ich erlebe das auch, dass dann diese Angst da ist, boah, jetzt soll ich mich auf wenige reduzieren. Da fällt ja so viel weg. Aber wenn du dann mal fragst, ja, was tust du denn heute für alle? Ja, in der Regel nichts. Ne? Wer kommt, ist da. Also genau dieses, was du eben beschrieben hast, dieses, wo gebe ich mein Geld dafür aus? Wo gebe ich meine wertvolle Zeit dafür? Wo investiere ich die? Die Diskussion wurde überhaupt nicht geführt und die Aktivitäten sind gar nicht da. Und ich argumentiere eigentlich genau wie du, zu sagen, hey, das heißt ja nicht, dass du jemanden wegschickst. Es geht ja nur darum, wo setzt du deine Ressourcen ein, um spezifisch die Menschen zu erreichen, die für dich ideal wären. Und es kann per Definition und Erfahrung nicht jeder sein. Geht gar nicht. Du kannst es nicht jeder Zielgruppe recht machen. Also musst du dich in deine Argumentation fokussieren.
Jetzt könnt ihr was nicht sehen, was Norbert und ich sehen können. Der Stefan schüttelt vehement mit dem Kopf.
Ja, ich schüttel vor allem deswegen den Kopf, weil die Fragestellung am Ende ja gar nicht ist, sollte man sich positionieren oder nicht, sondern kann eine Positionierung zu spitz sein? Das ist ja die Fragestellung. Und ich kenne einen alten Spruch noch aus meiner Ausbildung als Physiker und da hat man immer gesagt, der Experte weiß von immer weniger, immer mehr, bis er alles von gar nichts mehr weiß. Und die Frage stellt sich für mich natürlich schon. Und wenn ich jetzt, sag ich mal, dich nehme, Andreas, als Beispiel. Ne? Du hast jetzt Hotellerie, Gastronomie. Mhm. Das ist eine Positionierung. Die kann aber auch, könnte man auch viel spitzer machen. Ne? Jetzt könntest du sagen, ich mache nur Gastronomie. Dann kann man es noch spitzer machen und sagen, okay, ich nehme nur Dönerläden. Könnte man noch spitzer machen. Ich nehme nur Dönerläden, die auch Kalbfleisch haben und männliche Inhaber und die in Wiesbaden sind. Und irgendwann bleibt tatsächlich nicht mehr viel übrig bei einer zu spitzen Positionierung. Und das ist ja die Fragestellung. Ist irgendwann eine Positionierung zu spitz, dass einfach die Menge, die ich in dieser Zielgruppe erreichen kann, nicht mehr ausreicht, um sie für mich zu gewinnen? Oder ist, und wenn ja, wo ist da die Grenze an der Stelle? Ne?
Also die Grenze ist natürlich dort gegeben, wo nur noch eine Handvoll überbleibt. Und wenn ich von einer Handvoll Kunden nicht leben kann, bei einigen langt das, die brauchen 5 gute Kunden und können damit gut leben. Aber wenn ich ein paar mehr brauche, dann sollte ich schon mal gucken, sind die überhaupt im Markt vorhanden. Wenn wir es mal von oben runterbrechen. Wir drei sind mit verschiedenen Spezialitäten im Endeffekt spezialisierte Unternehmensberater oder Marketingberater. Wenn man das mal statistisch bundesweit erhebt, gibt es einen 5-stelligen Betrag an Menschen oder eine 5-stellige Personenanzahl an Menschen, die das anbieten. Da können wir uns nicht mit abheben. Also sagen wir, okay, das bieten wir aber jetzt nur in einer bestimmten Stadt an. Dann muss man sich natürlich überlegen, wie viele Menschen in Kleinostheim, in Frankfurt, in Wiesbaden gibt es überhaupt. Jetzt breche ich das mal auf unsere Situation runter. Wir haben uns für Gastgeber entschieden. Nehmen wir mal an, nur für das Gastgewerbe, also Restaurants, Catering, Kaffeehäuser und ähnliches. Wir haben alleine in Wiesbaden nicht nur Dutzende, sondern Hunderte von Restaurants. Ich weiß nicht, wie viel es im Moment aktuell sind, 700.
In Kleinostheim könntest du nicht überleben.
So, jetzt merken wir, okay, eine kleine Stadt oder ein Dorf langt nicht, eine Region langt. Wenn du in der Landeshauptstadt Wiesbaden bist, was ja viel kleiner als Stephans Frankfurt ist, dann würde es schon langen. Von 700 Gastrobetrieben müsste, 3% zu mir kommen und dann wäre die Welt schon in Ordnung. Das würde ich mir so nicht aussuchen. Aber es ist schon sehr zugespitzt, Stephan, wie du das eben dargestellt hast, dass man eine so enge Nische beschreibt, dass zum Schluss wirklich nicht mehr genug überbleiben. Und dann haben wir immer noch nicht diesen, ich nenne es jetzt mal ein bisschen bösartig, diesen Beifang im Netz, der zu uns kommt, weil er einfach gehört hat, die können das. Die kommen ja noch on top.
Ich finde das ja ehrlich gesagt gar nicht so unrealistisch. Also deswegen, ich habe das auch jetzt gar nicht ironisch gemeint oder sowas, sondern ich stelle mir die Frage wirklich, wie spitz kann ich reingehen? Denn auch wenn du eine wahnsinnig kleine Zielgruppe nachher hast, aber in dieser Zielgruppe bist du der einzige Experte. Und zwar so scharf in dieser Zielgruppe, dass du einen viel höheren Wert hast, als wenn du sagst, ich bediene irgendwie alle, die irgendwie Online-Marketing machen. Ja? Dann würde man sagen, ja, da ist die Zielgruppe relativ groß, aber der Stephan ist auch ganz schön generisch. Ne? Und wenn ich jetzt sage, okay, ich mache meine Zielgruppe kleiner, dann habe ich zwar weniger Auswahl, aber mein Wert erhöht sich potenziell in der Zielgruppe, weil die sagen, der ist Experte für diese Zielgruppe. Ja. So, und jetzt ist ja die Frage, ne? Ich habe wieder so Zahlen-Analytics im Kopf. Wo ist jetzt so ein Break-Even an der Stelle, wo ich sage, okay, das ist im Prinzip das Maximum, wie ich meinen Wert steigern kann in einer bestimmten Zielgruppe und da ist eigentlich auch dann Schluss, was die Positionierung oder die das Zuspitzen der Zielgruppe angeht. Ne? Ich kann am Ende auch von einem einzigen Kunden in Kleinostheim leben, wenn ich so viel wert bin, dass er mir so viel bezahlt, dass ich damit überleben kann.
Denk mal, du musst es immer im Kontext sehen. Also ich berate ja auch zum Thema Account-Based Marketing. Und die absolute Reinform des Account-Based Marketing ist ein One-to-One-Ansatz. Also ich setze alles, was ich habe, auf diesen einen Großkunden, auf Bayer, BMW, BASF, was auch immer, um nur alles, was ich tue, Content, Touchpoint, alles, was ich tue, Prozesse, ist nur auf diesen einen einzigen Kunden abgestimmt. Das würde ich meinem Kunden nie empfehlen, wenn es das Einzige ist, was dieser Kunde tun kann. Wenn der aber eine Division hat, die normal Neukundengeschäft macht und Lead-Management macht und Cross-Selling macht und er hat eine Division übrig, dann kann die Spezialisierung, naja, ich sag mal, gar nicht spitz genug sein, wenn du die Ressourcen dafür hast. Und in der Realität macht keiner meiner Kunden eigentlich einen One-to-One-Ansatz, weil der viel zu aufwendig ist, aber der macht einen One-to-Few-Ansatz, wo er sagt, die 5 Türenhersteller in Italien und die 3 Laminathersteller in Frankreich, bla bla bla, das sind genau meine, dann passt es, dann macht es Sinn. Aber die Antwort, glaube ich, auf die Frage, die du gestellt hast, ist, Stefan, ja, eine Positionierung kann zu spitz sein, wenn einfach kein Potenzial mehr dahinter steckt. Also du musst dir immer das Potenzial anschauen, musst dir den Kontext anschauen.
Und du hast vollkommen recht, mit der Verengung wächst deine Expertise und damit wächst in der Regel auch dein Preis. Das heißt, wenn du es geschafft hast, kannst du ganz andere Honorare durchsetzen. Und auch das trägt ja dazu bei, dass so eine sehr spitze Positionierung sehr profitabel sein kann. Ich erinnere mich, ich habe vor Jahren eine Dokumentation im Fernsehen gesehen. Das war ein Paar, die haben sich auf die Beratung von Swingerclubs spezialisiert. Mhm. Auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, obwohl letztlich ein Swingerclub übrigens auch ein Gastgeber wäre. Und die haben gesagt, es gibt außer uns quasi niemand. Es gibt benachbarte Branchen, die sagen, ja, wir sind im Adult Entertainment unterwegs, da passen die Swingerclubs irgendwie auch rein, aber sie sind nicht die wirklichen Spezialisten. Die beiden waren die wirklichen Spezialisten und die konnten davon gut leben, bis dann Corona kam und die Swingerclubs ihre Türen schließen mussten. Das ist die Gefahr an einer engen Positionierung, wenn deine Branche, warum auch immer, plötzlich vor die Hunde geht und sei es nur für ein paar Jahre, dann leidest du mit und dann gehst du in der Regel mit vor die Hunde.
Ja, dann können wir doch als Antwort eigentlich auf die Frage festhalten, also erstmal Positionierung ist wichtig, das wissen wir schon, da haben wir schon viel drüber gesprochen. Eine spitze Positionierung ist definitiv auch wahnsinnig sinnvoll. Mit einer spitzen Positionierung steigert ihr euren persönlichen Wert in eurer spitzen Zielgruppe. Aber es gibt mit Sicherheit irgendwo eine Grenze, wo es dann gegen Null geht, wo einfach niemand mehr in dieser Zielgruppe da ist oder nicht mehr genügend da sind, die man
oder du alles
potenziell erreichen kann.
Wie der Amerikaner sagt, oder du alle Eier in einen Korb legst.
Genau.
Mhm. Also das
und die Problematik ist ja ganz interessant, ne, weil diese Frage, wir haben sie jetzt auf das Thema Positionierung gestellt, aber die taucht uns ja im Online-Marketing immer wieder auf. Also ich habe es eigentlich fast täglich, mindestens aber mal wöchentlich irgendwie auf den Tisch, wenn es um das Thema Google Ads geht. Wie spitz formulieren wir Anzeigen bei Google Ads? Und wie groß ist unsere oder wie spitz ist unsere sind unsere Kampagnen in Google Ads oder wie generisch und wir nehmen Streuverluste in Kauf? Also diese Diskussion, wie spitze ich etwas zu, die werdet ihr halt immer wieder und überall im Online-Marketing haben. Die werdet ihr nicht nur bei dem Thema Positionierung haben, sondern die werdet ihr haben, wenn es darum geht, Social Media zu machen. Wen möchte ich eigentlich erreichen in Social Media? Wie eng möchte ich meine Google Ads-Kampagnen schnallen an der Stelle? Also diese Fragestellung tritt immer wieder auf. Und ich glaube, grundsätzlich kann man schon sagen, und deswegen habe ich natürlich ein bisschen provoziert vorhin, man sollte schon möglichst spitz irgendwie unterwegs sein. Man sollte seine Zielgruppe sehr klar kennen und sie auch sehr klar eingrenzen. Aber klar, irgendwann musst du aufpassen, dass du nicht alles auf eine Aktie nachher setzt. Ne? Das kann dann auch ziemlich riskant dann irgendwann werden, wenn du bist. Und ich habe übrigens persönliche Erfahrung, haben alle wahrscheinlich auch, die hier zuhören, im letzten Jahr so ein bisschen mitbekommen. Ich bin ja in so einer Umpositionierung gewesen, Richtung KI viel stärker. Und meine Positionierung, leider hat mir Andreas da ja nie ein Feedback irgendwie mal zugegeben, aber meine Positionierung war ja so weitgehend, ich mache KI. Ja, das ist ja eine geile Positionierung.
Ich mache in KI.
Ich habe in meiner Positionierung weder eine Zielgruppe drin gehabt, noch habe ich ein Thema drin gehabt, noch habe ich eine echte Umsetzung irgendwie drin gehabt. Ne? Ich mache einfach alles mit KI. Ist mir schon klar geworden in der zweiten Jahreshälfte, das muss auch ein bisschen spitzer irgendwie sein.
Das ist definitiv keine Positionierung und das könnte der Grund sein, warum ich dazu nichts gesagt habe, weil ich habe immer noch drauf gewartet, wo kommt denn jetzt der Positionierungsansatz? Das ist das Thema. Das Thema ist bei uns Online-Marketing-Beratung zum Beispiel oder Positionierungsberatung, aber das allein langt nicht. Es muss eine Verengung kommen. Die Verengung darf aber nicht so stark sein, dass du, wie Norbert eben gesagt hast, nur noch von einer Zielgruppe abhängig bist. Du musst mit einkalkulieren, dass du an Wachstumsgrenzen stößt, wenn dein Markt extrem klein ist. Und du darfst auch nicht strategisch unbeweglich werden, weil wenn du es zu sehr verknappt hast, dann bist du wirklich eher in einem Gefängnis als in einem Vogelkäfig, den du freiwillig wieder verlassen kannst. Und du musst, und das gilt bei dir, Stefan, wie bei vielen anderen auch, die sich auf so ein sehr technisches Thema spezialisieren, du hast natürlich einen erhöhten Druck auf deine Expertenrolle. Du musst dann wirklich sehr schnell immer wieder liefern und musst dabei bleiben und kannst jetzt nicht sagen, oh, jetzt reden alle über, was weiß ich, Agenten. Das ist mir jetzt schon zu kompliziert, da steige ich jetzt wieder aus. Also du musst dann auch wirklich diesen Tunnel, der immer enger wird, auch immer weiter mitgehen können.
Das sehe ich beim Stefan aber keine, habe ich keine Bedenken.
Ich auch nicht. Ich habe beim Stefan sowieso keine Bedenken, aber in dem Fall hast du vollkommen recht, da habe ich keine Bedenken, dass Stefan da Gefahr läuft. Aber das muss man einfach sehen. Man muss dann auch wirklich mithalten können. Okay, wenn man das kurz vor dem Rentenalter macht, dann wird das wahrscheinlich eine Zeit lang gut gehen. Wenn man das aber mit 25 oder 30 macht, dann muss einem klar sein, wenn ich die Positionierung nicht verlassen will grundsätzlich, dann muss ich mit dem Markt mithalten. Und ich muss ja nicht nur mithalten, ich muss ja der Kundschaft immer noch eine Nasenlänge voraus sein. Mindestens eine.
Beim Stefan hätte ich eher Bedenken, dass die KI-Agents aussteigen und sagen, okay, dem Typ kann ich nicht mehr folgen.
Dem bin ich nicht gewachsen, ja.
Aber wenn man mal in die Praxis schaut, ne, und mal so kurz drüber nachdenkt, und das habe ich gerade gemacht, dann laufen ja doch noch ganz schön viele ohne eine Positionierung rum.
Ne? Oh ja.
Da sagen sie, ich bin eine SEO-Agentur. Das ist auch, was mache ich, aber nicht positioniert. Ich bin Fotograf. Ich bin Designer. Ich bin Autor. Ja? Also alle eigentlich ohne eine Positionierung. Insofern ist vielleicht wirklich sinnvoll, da nochmal den einen oder anderen Gedanken an eine Positionierung und auch wie spitz soll die Positionierung sein, dran zu verschwenden. Nee, verschwenden ist jetzt nicht das richtige Wort.
Den investieren.
Gedanken aufzunehmen, zu investieren.
Das genau. Ist ein schönes Wort.
Wollen wir ja mal eine Session machen. Wozu ist mein Unternehmen da? Könnte ja eine neue Aufnahme mal werden.
Ja, das kann ja mal eine Fragestellung für den Marketing Master Podcast sein. Ne? Du hast ja die Kontaktdaten in den Shownotes, kannst ja einfach mal anfragen, ob sie sich dieser Frage widmen. So, ihr Lieben, haben wir Picks für heute? Mit Sicherheit. Andreas. Jo.
Komm, wenn der Norbert zum ersten Mal als erster Jo sagt, dann kriegst du den Vorzug.
Ich hätte eine Funktion für euch. Ihr seid ja wahrscheinlich alle auch in LinkedIn unterwegs. Und die Frage ist, kennt ihr eure Schulnote? Wie gut ihr in LinkedIn unterwegs seid und wisst ihr, wie ihr eure LinkedIn-Aktivitäten optimieren könntet? Dafür gibt es von LinkedIn ein wunderbares Tool. Das ist der Social Selling Index. Wenn ihr einfach linkedin.com eingebt, /sales/SSI, Link findet ihr in den Shownotes, dann findet ihr dort eine Zahl von 0 bis 100. Und ich sag mal, wenn eure Zahl kleiner als 40 seid, seid ihr für LinkedIn quasi nicht existent. Wenn ihr zwischen 40 und 60 seid, fängt es langsam an, Spaß zu machen. Und euer Ziel sollte sein, über die 60 zu kommen. Nicht, um damit zu protzen oder Testosteron auszustoßen, sondern um eure Reichweite zu optimieren. Könnt ihr euch ja mal angucken, das Tool ist sehr hilfreich.
Sehr gut. Andreas und ich machen das auf jeden Fall.
Definitiv.
Andreas.
Ja, ich habe einen Link mitgebracht, der hat jetzt nur so gar nichts mit Positionierung zu tun, aber irgendwie vielleicht doch, wenn man es ganz weit fasst. Und zwar heißt der Link Bad Neighborhood. Und Bad Neighborhood ist in dieser Unterabteilung, die ich euch im Link vorstelle, ein Link-Checker, das ist jetzt an sich nichts Neues, der prüft erstmal, ob Links in eurer Webseite noch funktionsfähig sind. Das heißt, wenn Links irgendwann nicht mehr funktionieren, bekommt Google das mit und wenn das ein paar Mal häufiger passiert, straft Google euch dafür auch ab. Und was macht dieser Link-Checker überdies? Und das fand ich das Interessante und daher hat er seinen Namen. Sie gucken sich an, ob sich deine Links, deine Backlinks in guter oder schlechter Nachbarschaft befinden. Und das gibt einen ersten Überblick, um zum Beispiel zu sehen, welche der Links als potenzielle Spam-Seiten angesehen werden. Das ist nicht 100% aussagekräftig, aber es gibt eben mal einen ersten Überblick, den ich ganz hilfreich finde. Deswegen schaut es euch einfach mal an. Die Seite ist grottig gestaltet. Die sieht aus wie aus den, 90ern wahrscheinlich. Aber fand ich ganz interessant. badneighborhood.com/text-link-tool.htm. Link findet ihr in den Shownotes.
Sehr schön. Ich habe euch auch noch was mitgebracht. Ein Tool, was ich jetzt so seit einem halben Jahr in Einsatz habe und was ein aus meiner Perspektive der Produktivitätsbooster schlechthin war an der Stelle. Und zwar ist das das Tool Whisperflow. Das so in der KI-Bubble ist das nicht ganz unbekannt. Das nutzen viele schon in der KI-Bubble. Wer da das Wort Whisper hört, der weiß vielleicht, dass das das Transkriptionsmodul von OpenAI ist, was kostenlos zur Verfügung steht. Das heißt, dort wird aus Sprache Text gemacht und Whisperflow hat das in eine App gegossen, die für alle Betriebssysteme, ob mobil oder auf dem Desktop, verfügbar ist. Und sobald ich hier eine bestimmte Taste auf meiner Tastatur drücke, kann ich einfach sprechen und das wird in Text umgewandelt, egal wo ich mich gerade befinde, ob ich mich in einer E-Mail befinde, ob ich mich in einem Prompting-Feld befinde, ob ich eine URL-Eingabe mache, ob ich eine WhatsApp schreibe oder ähnliches. Und es ist ein, wenn man sich dran gewöhnt hat, man muss sich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, das nur noch über die Stimme zu steuern, dann die, also inzwischen gebe ich mehr Text, bestimmt 80-90% des Textes am Computer über Sprache ein als über die Tastatur. Mhm. Und das ist ein unglaublicher Geschwindigkeitszuwachs, den man damit erfährt. Und kann man kostenlos ausprobieren, kommt aber dann relativ schnell in Bezahlmodell rein, wenn man es intensiv nutzt. Das sind die Wortanzahl, die wird dort gezählt und nach einer gewissen Wortanzahl ist dann Schluss. Dann muss man halt in ein kostenpflichtiges Modell, aber es beginnt, glaube ich, auch so bei 10 Euro oder sowas und lohnt sich auf jeden Fall. Ich will es nicht mehr hergeben. Wie gesagt, die Produktivität steigt enorm dadurch.
Also Whisperflow. Du whisperst jetzt den ganzen Tag vor dich hin.
Ich whisper nur noch vor mich hin, ja. Ich tippe ganz selten nur noch.
Sehr schön. So. Wenn ihr uns weiterhin wispern hören wollt, dann schaltet ein bei der Episode 2 der neuen Staffel Nummer 5 und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.